das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend zu den Tagesthemen. Die Politik muss sich heute noch ein bisschen gedulden, denn heute ist in Großbritannien ein großer Repräsentant des Landes verstorben, der die Menschen so bezauberte, wie es wohl kein Politiker vermag. Und das, obwohl er sie immer wieder scherzhaft beleidigte. Prinz Philipp meinte zu wissen, die britischen Frauen könnten nicht kochen. Er begrüßte Helmut Kohl einmal mit den Worten »Willkommen, Herr Reichskanzler«. Und zu seiner eigenen Frau sagte er unmittelbar nach deren Krönung, wo hast du denn den Hut her? Heute ziehen die Briten ihren Hut vor ihm. Denn der Herzog von Edinburgh, der Mann von Königin Elisabeth, ist heute im Alter von 99 Jahren gestorben. Vassili Golat.
99 Mal schlagen heute Abend die Glocken der Westminster Abbey. Im Minutentakt. Flaggen wehen auf Halbmast. Menschen legen Blumen nieder. Das Vereinigte Königreich trauert um Prinz Philipp. Ich wusste, dass es passieren wird. Und trotzdem hat es mich geschockt. Ich musste sogar weinen. Das muss sehr traurig sein für die Queen. Die beiden waren ja mehr als 70 Jahre zusammen. Es tut mir leid für die Queen. Prinz Philipp war ein Ehrenmann. Er ist ein Beispiel für Hingabe gegenüber dem Vereinigten Königreich. Trauer auch in der Downing Street. Premierminister Boris Johnson würdigt in seiner Ansprache Philipps Verdienste. Wir danken Prinz Philipp, dem Herzog von Edinburgh, als Nation und Königreich für sein außergewöhnliches Leben und seine Arbeit. Am 10. Juni 1921 wird Philipp auf der griechischen Insel Korfu geboren. Während der Marineausbildung in England begegnet er Prinzessin Elizabeth. Aus Schwärmerei wird Liebe. 2 Jahre nach Kriegsende heiraten die beiden, auch wenn es Widerstände gibt gegen den Mann mit den deutschen Wurzeln. Als Elizabeth Königin wird, muss er seine Militärkarriere aufgeben. Zu Hause kümmert sich Philipp um die Kinder und findet neue Rollen. Er ist Verfechter der Wissenschaft, reist in die Antarktis und kämpft für die Umwelt. Umweltschutz ist mehr als nur der Erhalt der Pflanzen- und Tierwelt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle ernsthaft gefährdet sind. Philipps große Leidenschaft ist der Sport. Ob beim Cricket oder beim Polo, der Prinz macht auf dem Rasen immer eine gute Figur. Philipp bezeichnet sich gerne als innovativ, andere sehen in ihm einen royalen Rebellen. Denn manchmal gehen die Pferde mit ihm durch. Bei einigen Auslandsreisen sorgt er mit kontroversen Bemerkungen für Aufsehen. In seinem langen Leben stellt Prinz Philipp viele Rekorde auf. Er wird zum dienstältesten königlichen Gemahl der Welt. Mehr als 22.000 öffentliche Auftritte liegen hinter ihm. Prinz Philipp, ein Ausnahme-Royal mit Charakter. Doch was ist sein Vermächtnis? Ich gehe doch nicht durchs Leben und denke an mein Vermächtnis. Die Welt dreht sich auch nach meinem Tod weiter. Wenn ich das Leben für nachfolgende Generationen erträglicher machen kann, wäre das schön. Über mein Vermächtnis sollen andere urteilen.
Fragen wir unsere Korrespondentin in London, Annette Dittert. Annette, jetzt haben wir schon gesehen, ganz viele Menschen haben sich heute Nachmittag und heute Abend vor dem Buckingham Palace versammelt. Wie trauern die Briten um ihre heute verstorbenen Prinzen?
Sehr leise und sehr verhalten, trotz des Aufrufs des Buckingham Palace nicht in großen Menschenmengen zusammenzukommen, gab es viele, viele Britinnen und Briten, die hier heute hergekommen sind, um sich von Prinz Philipp zu verabschieden, trotz des Lockdowns. Die Polizei war anwesend, hat die Leute aber in Ruhe kommen und gehen und trauern lassen. Und jetzt wartet das Land auf die Details der Beerdigungszeremonie. Prinz Philipp selbst hatte ja hinterlassen, dass er kein offizielles Staatsbegräbnis wollte, obwohl ihm das zugestanden hätte, sondern eher ein militärisches Ehrenzeremoniell. Und jetzt inmitten der Pandemie kann es gut sein, dass das noch sehr viel kleiner wird. Ab Montag sind zwar wieder größere Zusammenkünfte möglich, aber nur maximal 30 Personen. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass Prinz Philipps Beerdigung am Ende wirklich nur eine private, kleine Zeremonie wird und dass die sonst übliche große öffentliche Anteilnahme bei einer solchen Beerdigung ausgerechnet, ja, bei der Beerdigung dieses so beliebten Prinzen diesmal ausfallen muss.
Was bedeutet der Verlust für die Geschicke des Königshauses? Das ist ja keine leichte Zeit, in der der Prinz die Queen und die gesamte Familie zurücklässt.
Ja, die Queen bleibt jetzt allein in einer für ihre Monarchie sehr, sehr schwierigen Zeit. Der Skandal um Prinz Andrews Kontakte zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein, der schwelt weiter hier. Auch der Mexit steht weiter im Raum und mit ihm die Vorwürfe, das Königshaus hier sei institutionell rassistisch. Das hat man hier zwar sehr klar zurückgewiesen, aber dennoch, es sind wirklich keine leichten Zeiten, in die die Queen jetzt ohne den Mann meistern muss, der so lange, über 73 Jahre lang, als Fels in der Brandung an ihrer Seite gestanden hat. Und in der Trauer und am Mitgefühl heute der Menschen, die hierher kommen, das hat man gemerkt, diese Trauer und das Mitgefühl, das gilt und galt vor allem ihr, dieser Königin, für die dieser Tod nicht nur persönlich ein ganz harter Einschnitt ist, sondern für die das auch als Monarchin eine echte Zäsur ist. Da neigt sich eine Ära allmählich dem Ende entgegen, die Ära der älteren Generation der Royals in Großbritannien.
Danke, Annette Dittert. Und zum Tod von Prinz Philipp sendet das Erste einen ausführlichen Nachruf direkt nach diesen Tagesthemen. Und nun zur Politik. Die Politik, die sich, so scheint, in dieser Pandemie zunehmend selbst lähmt. Und wenn man dem Präsidenten der deutschen Intensivmedizin heute zuhört, kostet dieser Stillstand Leben.
Es brennt. Die Lage ist wirklich sehr dramatisch. Und unser Appell an die politisch Verantwortlichen ist, akut zu handeln. Jeder Tag zählt,
sagt Gernot Marx angesichts immer mehr Patienten auf den Intensivstationen. Doch das, was helfen würde, wird so nicht kommen, jedenfalls nicht so schnell. Weil sich die Länder auf strengere Regeln nicht einigen können, wurde das für Montag vorgesehene Treffen von Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten abgesagt. Nun soll es der Bund richten und die Länder entmachten. Zumindest ein bisschen. Frank Jahn.
Machtwort aus dem Kanzleramt. Angela Merkel äußert sich zwar nicht selbst, lässt aber den Gipfel mit den Ländern absagen und eine Notbremse per Bundesgesetz ankündigen. Neu ist das Wie, nicht das Was. Mit den Ländern hatte sie längst einen Lockdown verabredet, wo die Inzidenz über 100 liegt. Aber einige wie das Saarland oder Bayern hielten sich nicht dran. Deshalb greift der Bund nun durch.
Es bestand die Notwendigkeit, das zu vereinheitlichen und diese Lösung mit dem Infektionsschutzgesetz zu finden, weil die Notbremse sehr unterschiedlich ausgelegt worden ist.
Nächsten Dienstag will die Kanzlerin die Notbremse im Kabinett beschließen. Das Infektionsschutzgesetz soll ergänzt werden. Die Details für mehr Bundeskompetenzen sind noch zu klären. Zum Beispiel könnten Ausgangsbeschränkungen klar geregelt werden für Landkreise mit über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Über einer Inzidenz von 200 sei in Schulen wieder Distanzunterricht geplant, sagt Vizekanzler Scholz.
Das einheitlich für ganz Deutschland zu regeln, macht einen guten Sinn, weil dann Klarheit und Transparenz herrschen, die eben für das Vertrauen und für den Endspurt jetzt unbedingt notwendig sind.
Gesundheitsminister Spahn hält einen harten Lockdown für 2-3 Wochen für geboten. Grund zur Sorge, die dritte Welle. Auf den Intensivstationen gibt es mehr Covid-Patienten, zunehmend jüngere. Nötig sei konsequentes Handeln bundesweit. Dass da Länderchefs von Entspannung sprachen, versteht Spahn nicht.
Wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig. Eine kurze Rücksprache reicht jedenfalls angesichts der Lage nicht. Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern.
Notbremse haben wir schon, betont Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Nichts gegen eine bundesweite Regelung, aber sein Land habe da nichts nachzuholen.
Wenn das so geschieht, wie es jetzt erklärt worden ist, dann wird Gegenstand des Gesetzes exakt das sein, was Bund und Länder bereits vor wenigen Wochen miteinander klar vereinbart haben. Und für Niedersachsen kann ich sagen, wir haben uns daran gehalten, wir haben das konsequent umgesetzt.
In anderen Ländern wie auch Bayern hielten sich nicht alle so konsequent an die Absprachen mit Kanzlerinnen und Kollegen. Jetzt aber ist Söder bei der Notbremse mit im Boot.
Es ist sehr sinnvoll, dass wir jetzt einen anderen Weg beschreiten. Statt einer Endlosdebatte über Klein-Klein gibt es jetzt mal hoffentlich einen großen Wurf, indem wir nämlich die Notbremse wirklich scharf stellen mit einem Bundesgesetz.
Gefragt ist dabei der Bundestag. Dass die Kanzlerin nun das Parlament stärker einbinde, begrüßt man in der Opposition. Doch wie scharf gebremst werden soll, ist umstritten. Die Grünen wollen nicht nur über nächtliche Ausgangssperren reden, sondern auch über Arbeitsplätze.
Deswegen mehr mobiles Arbeiten, deutlich mehr Homeoffice, die Möglichkeit, Betriebe runterzufahren und dort, wo das nicht geht, verbindliche Tests. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung.
Aus einer Notbremse darf kein Anlass für einen unverhältnismäßigen Lockdown werden. Wenn Zahlen steigen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Diese Maßnahmen müssen für sich genommen aber verhältnismäßig bleiben.
Notbremse mit Ansage. Sie werde nicht tatenlos noch 14 Tage zusehen, sagte Angela Merkel. Das war vor 12 Tagen. Morgen will sie den Gesetzentwurf fertig haben. Dann soll er auch mit den Ländern abgestimmt werden. Möglichst einvernehmlich. Es soll nicht nach Machtkampf aussehen. Aber es ist wohl auch so klar, wer sich durchgesetzt hat.
Ja, wie verschieben sich gerade die Machtverhältnisse? Darüber will ich sprechen mit der Professorin für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin, Sabine Kropp. Guten Abend, Frau Kropp.
Guten Abend.
Dass es die Länder und die Kanzlerin nicht schaffen, sich zusammenzuraufen, wie der Bundespräsident sagte, mitten in dieser gefährlichen dritten Welle. Was sagt uns das?
Nun, wir können eigentlich schon seit der zweiten und erst recht in der dritten Welle beobachten, dass die Bereitschaft, evidenzbasierte Politik zu betreiben, also auf den Rat der Wissenschaft zu hören, deutlich abgenommen hat. Also auch eine Verweigerung, Beispiel die Logik des exponentiellen Wachstums anzuerkennen. Herausgekommen ist eine Situation, in der schon die Beschreibung des Problems und die Einschätzung der Lage unterschiedlich ist. Das ist wiederum übersetzt worden in sehr unterschiedliche, kleinteilige, teilweise widersprüchlich anmutende Regelungen. Und wir wissen eben auch, wenn Regeln keine einheitlichen Informationen mehr liefern, dann werden sie auch weniger befolgt und die Bürger verlieren das Vertrauen in die Politik. An diesem Punkt sind wir angelangt und darauf versucht man jetzt zu reagieren.
Heißt das, das föderale System stößt hier an seine Grenzen und wir brauchen mehr Zentralgewalt?
Nun, bei der Logik des Infektionsschutzes wird man sicherlich eine stärkere Befugnis des Bundes nicht abstreiten können. Da sind andere föderale Länder doch deutlich zentralistischer gewesen, etwa die Schweiz. Also insofern ist es nur folgerichtig, dass der Bund hier einige Kompetenzen an sich zieht. Und er hat ja auch laut Grundgesetz die Befugnis hierzu.
Wir würden gerne noch ein bisschen besser verstehen, warum die Länder sich oder viele Länder sich so sträuben. Warum halten so viele Länder an den Öffnungsmodellen fest, wenn doch auch die Umfragewerte zeigen, dass die Deutschen mehrheitlich für strengere Regeln sind? Gut 2/3 zum Beispiel halten nach dem jüngsten Deutschland-Trend einen harten Lockdown, zumindest für kurze Zeit, für eher richtig.
Nun, die Länderregierungen müssen ja sehr schwierige Abwägungen treffen zwischen dem Gesundheitsschutz auf der einen Seite, zwischen dem Bildungssystem und dem Schulunterricht auf der anderen Seite und eben auch der Tatsache, dass sie von unterschiedlichen Lobbyisten natürlich auch gedrängt werden, die sehr harten Regeln, die teilweise berufliche Existenzen beeinträchtigen drohen, doch anders zu handhaben. Also sie sind hier doch an einem sehr harten Druck ausgesetzt und wir sehen aber generell eine deutlichere Bereitschaft der Länder, landespolitische Interessen auch innerhalb der eigenen Partei stärker zu betonen. Das hat mit Profilierung zu tun, das hat aber eben auch damit zu tun, dass die Landesverbände untereinander tendenziell unterschiedlicher in ihren politischen Positionen geworden sind.
Aber es widerspricht allem, was die meisten Wissenschaftler sagen. Wenn jetzt im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben wird, dass bei einer Inzidenz von 100 strengere Regeln verbindlich gelten für alle, dann ist das doch aber immer noch weit entfernt von dem, was Intensivmediziner fordern, was jetzt nötig werde. Ist das wirklich der kleinste gemeinsame Nenner?
Ja, das sieht so aus. Es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und diese 100er-Grenze, unterhalb derer die Länder weiterhin zu eigenem Handeln in der Lage sein sollen, ist auch eine gesichtswahrende Lösung für die Landespolitik. Denn sie würde ja in ihren eigenen Zuständigkeiten in dieser sehr konkreten Situation entmachtet. Aber gleichwohl entspricht das nicht dem Rat der Wissenschaft und auch nicht der Medizin.
Gesichtswahrende Politik, sagen Sie, würde was anders laufen, wenn wir kein Wahljahr hätten?
Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich sind in Wahljahren die Landesverbände und auch die Wahlkämpfer geneigt, stärker polarisierende Positionen einzunehmen und mit eigenen Konzepten punkten zu wollen gegenüber den Wählern. Was sicherlich noch hinzukommt, ist auch die Tatsache, dass die CDU ihre Führungsfrage nicht geklärt hat und zwei Ministerpräsidenten mit unterschiedlichen Lösungskonzepten gegeneinander die Frage der Kanzlerkandidatur beantworten wollen. Wäre das nicht so, wäre es vielleicht doch einfacher, dass sich zumindest die CDU-regierten Länder hinter einen Kanzlerkandidaten und sein Konzept stellen.
Also diese lange Suche der Union nach dem Kanzlerkandidaten trägt auch zu dem desolaten Bild bei, das Sie beschreiben.
Ja, ganz sicher. Die CDU tut gut daran, den Kanzlerkandidaten möglichst bald zu benennen. Die Grünen sind ja auch in die Vorhand gegangen gewissermaßen. Und damit auch zu zeigen, dass die CDU ihre eigentliche Kompetenz, die sie für sich beansprucht, nämlich regieren zu können, auch in einer solchen existenziellen Krise auszuüben vermag.
Wieso eigentlich hat Markus Söder bis heute nicht ein einziges Mal gesagt, dass er Kanzlerkandidat werden will? Wie erklären Sie sich das?
Nun, es gab sehr laute Andeutungen in den letzten Wochen. Er muss natürlich vorsichtig sein, den gerade frisch gewählten Parteivorsitzenden der CDU, Laschet, nicht durch eine eigene unabgesprochene Ansage zu demontieren. Denn er braucht ja auch die Unterstützung der CDU als Partei und auch der Bundestagsabgeordneten im Bundestag für einen solchen Schritt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das Image von Söder, das er selber auch gerne pflegt, nämlich der Macher zu sein, könnte darunter mittelfristig leiden, wenn er zaudert, diese Rolle und dieses Wagnis tatsächlich einzugehen.
Danke für Ihre Einschätzung, Sabine Kropp.
Gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Ja, wird er es wollen und wird er es machen? Der Mann, der sich noch zurückhält und gleichzeitig jeden Tag von sich reden macht. Oder der andere, der gerade erst den CDU-Vorsitz übernommen hat und also qua Amt sagen dürfte, ich will, also mache ich's auch. Eines haben die beiden gemeinsam. Die Kunst, politische Positionen geschickt zu wechseln, auch wenn sie nicht immer geschickt verkauft sind. Übermorgen, am Sonntag, müssen Armin Laschet und Markus Söder bei der Unionsfraktion und der Kanzlerin vorsprechen und vielleicht sogar eine Entscheidung treffen. Über die Kandidaten für die Kanzlerkandidatur der Union, Nadine Bader.
Söder oder Laschet? Wer soll es machen? Eine Entscheidung über ganz unterschiedliche Politikstile und über oft unterschiedliche Positionen in der Corona-Politik.
Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall.
Zurück zu einer verantwortlichen Öffnung.
Für Söder sprechen die Umfragewerte. Er liegt seit langem deutlich vor Laschet. In der Corona-Politik verkauft Söder sich gut, als mahnende Stimme immer an der Seite der Kanzlerin. Auch wenn in Bayern selbst schon mal vorschnell geöffnet wurde.
Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt.
Im Berchtesgadener Land an der CSU-Basis sagen viele, Söder kann Kanzler, Söder sollte es machen.
Wir an der Basis sind eigentlich schon zufrieden mit seiner Politik, die er macht. Er ist geradlinig und macht eben das, was er sagt.
Manchmal ändert er auch seine Positionen, fängt Stimmungen auf den Zeitgeist, zum Beispiel beim Naturschutz. Manche sagen, er sei zu flexibel, bei einigen in der CDU kommt das aber an.
Für mich ist wichtig, dass jemand auch beim politischen Gegner Akzeptanz finden kann. Ich finde, das hat Markus Söder beispielsweise mit seinen Bienen hervorragend hingekriegt.
Gegen Söder spricht, keiner weiß, ob er wirklich will. In jedem Fall kann er sich nicht selbst ins Rennen schicken. Er müsste von der CDU gebeten werden. Und sein breitbeiniges Auftreten kommt selbst bei den eigenen Leuten nicht immer gut an.
Er sagt bei jedem zweiten Satz, wie klug und wie gut und wie toll er ist. Und das könnte er sich, glaube ich, sparen.
Anders bei Laschet, er gilt als Teamplayer, als integrative Kraft, als einer, der verschiedene Strömungen zusammenbringen kann. Für ihn spricht zudem, als CDU-Vorsitzender hat er das erste Zugriffsrecht. Und viele in der Partei sehnen sich nach Ruhe an der Parteispitze, einem Ende der Machtkämpfe. An der Basis in Nordrhein-Westfalen sind sie überzeugt, Laschet ist der richtige Mann, den man nicht unterschätzen sollte.
Das letzte Mal hieß es auch, kann er Ministerpräsident? Und ja, er konnte Ministerpräsident und ich glaube, ja, er kann auch Kanzler.
Der Mann kann sehr viel bewirken und ich glaube, dass wir mit Armin Laschet gut in die Zukunft gehen können.
Gegen Laschet sprechen die Umfragewerte. Sein wechselhafter Kurs in der Corona-Politik hat ihn Zustimmung gekostet. Mal wollte er lockern, zuletzt die unerwartete Kehrtwende.
Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brücken-Lockdown.
Doch auf seinen Vorschlag wollte niemand so recht hören. Zweifel, dass er ein guter Krisenmanager ist. Zweifel an seiner Führungsstärke. Sollte er zurückziehen? Nein, sagen sie an seiner Basis.
Es geht jetzt ehrlicherweise nicht darum, wer ist der Beliebteste, sondern wer kann das Land am besten regieren. Und da schaue ich mir einfach die Regierungsbilanz von Armin Laschet in NRW an. Seit 2017 setzt er die richtigen Inhalte um und vor allen Dingen vom Stil her ohne Streit.
Söder oder Laschet? Wer soll es machen? Die Union wird sich bald entscheiden müssen.
Die Kandidaten, die Kanzlerin und die Kunst, eine Pandemie zu bewältigen. Hier ist die Meinung von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
Jetzt also ziehen Angela Merkel und ihre Verbündeten die Reißleine. Wenn sich in einem Landkreis besonders viele mit dem Coronavirus infizieren, soll künftig ein Gesetz regeln, was zu tun ist. Botschaft: Wenn ihr in den Ländern zu blöd seid, euch an Verabredungen zu halten, dann schauen wir doch mal, ob ihr euch an Recht und Gesetz haltet. Die Disziplinierungsmaßnahme ist zwar richtig, sie kommt einfach nur verdammt spät. Die Bund-Länder-Runde hat in den vergangenen Wochen und Monaten Vertrauen zerstört in unser politisches System. Zur Erinnerung, wir befinden uns in einer nationalen Krise. Nicht nur, weil das Gesundheitssystem herausgefordert wird, sondern auch, weil Freiheitsrechte eingeschränkt werden, weil sich der Staat massiv verschuldet, weil viele Schüler beim Homeschooling gerade durchs Raster fallen. Nun endlich der Versuch von Merkel und Co., wieder Ordnung in die Corona-Politik zu bekommen und Vertrauen zurückzugewinnen. Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, mögen neben der Kanzlerin wie kleine Schuljungen erscheinen. Merkel, die Krisenkanzlerin, die einen starken Abgang hat und alle in den Schatten stellt? Nein, das System Merkel mit nächtlichen Verhandlungen, Taktierereien, eine Will-Auftritten, all das kommt an sein Ende. Für mich ist klar, die Regierungschefin hätte verhindern müssen, dass es so weit kommt. Mit einem schlagkräftigen Krisenstab, der von Anfang an vorausschauend denkt und handelt. Dann hätten wir vielleicht Masken, Impfstoff und Tests gehabt, und zwar rechtzeitig und in ausreichender Menge. Für die potenziellen Nachfolger heißt das, sie müssen uns klar machen, was sie eigentlich besser können als Angela Merkel. Wir sind gespannt.
Die Meinung von Michael Stempfle. Man hätte vermuten können, dass all die Querelen rund um die Pandemiebekämpfung eine Chance sind für die Opposition, sich mehr Gehör zu verschaffen. Laut war die AfD. Aber als Alternative konnte sie sich trotzdem kaum profilieren, schaut man auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Erst konnte der Partei in der Pandemie ein Lockdown nicht schnell und hart genug ausfallen. Jetzt kämpft sie gegen den Lockdown und für ein normales Deutschland. Das ist das neu ausgerufene Ziel in einer Partei, in der Normalität vor allem so aussieht. Streit ums Personal und Streit um die Frage, wie weit rechts außen wollen wir sein. Das zumindest interessiert auch den Verfassungsschutz. Vom Vorabend des Bundesparteitags in Dresden berichtet Juli Kurz.
Man konnte sich heute staunend die Augen reiben. Gemeinsames Lachen, fast sowas wie Einigkeit. Und das bei der AfD, bei diesen zerstrittenen Parteichefs. Der Grund das Wahlprogramm, der Slogan Deutschland aber normal. Alle seien in der Partei damit sehr einverstanden, schwärmt der Parteichef.
Die Menschen erleben ihre Freiheit als bedroht und finden das nicht normal, wir auch nicht. Und darum finden wir genau das, weil wir Patrioten sind, weil wir unser Land lieben, weil wir es erhalten wollen, als Slogan sehr gut. Deutschland aber bitte normal.
Ganz nach dem Motto findet auch der Parteitag an diesem Wochenende mit rund 600 Delegierten in Dresden statt, trotz der Pandemie, mitten in der dritten Welle. Normalität nicht nur bei der Pandemie, auch im Wahlprogramm sucht die AfD Deutschlands Zukunft eher in der Vergangenheit. Raus aus dem Euro, zurück zur Wehrpflicht, zurück zu Grenzen, Förderung der traditionellen Familie, Erhalt der Atomenergie und Kohleenergie. Klingt wie früher, war alles besser.
Ja, mit früher war alles besser.
einiges war ja auch früher besser. Das muss man ja einfach so konstatieren. Da gibt es etliche Beispiele. Wenn ich an die, ich habe es ja schon eingangs gesagt, an die Strompreise denke, wenn ich an die innere Sicherheit denke, wenn ich an unseren gesamten Rechtsstaat sehe, dann kann man doch deutlich sagen, dass sich einiges in diesem Land zum Negativen leider entwickelt hat.
Die AfD stellt sich als die Partei dar, der es um Normalität geht, obwohl sie wegen der Rechtsextremisten in der Partei im Visier des Verfassungsschutzes ist. Der Politologe Schröder spricht von einer Strategie der Selbstverharmlosung.
Sie verharmlosen ihr im Kern radikales Vorgehen und dafür haben sie Begriffe wie normal, bürgerlich, die kleinen Leute als Referenz herausgezogen. Und das ist sehr geschickt, entspricht aber nicht den wahren Begebenheiten, Zielen und Interessen der Akteure in der AfD.
Die Akteure in der AfD dürften morgen beim Parteitag nicht nur das Wahlprogramm diskutieren, sondern vor allem die Frage der Spitzenkandidaten. Unklar ist aber, ob die Delegierten an diesem Wochenende tatsächlich auch Spitzenkandidaten wählen. Die zerstrittenen Parteilager konnten sich bisher nicht einigen. Aber das ist bei der AfD ja normal.
Wir kommen noch mal zurück zur Pandemie. In mehreren deutschen Testzentren hat es eine Datenpanne gegeben. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Julia Niharikasen.
Die Testergebnisse und Adressen von etwa 7000 Menschen in 5 Städten waren vorübergehend im Internet einsehbar. Eine Datenschutzinitiative hatte das Leck entdeckt und am Osterwochenende dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet. Ob Unbefugte auf die Daten zugegriffen haben, ist noch unklar. Wegen hoher Infektionszahlen hat die Bundesregierung die Türkei und Kroatien als Hochinzidenzgebiete eingestuft. Wie bislang schon Fluggäste müssen damit auch Reisende, die auf dem Landweg nach Deutschland kommen, einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Neuregelung gilt ab Sonntag. Angesichts der Gewalt in Myanmar wächst die Kritik aus dem Ausland an den Militärmachthabern. In einer Erklärung forderten 18 Botschafter, unter ihnen Vertreter der USA, der EU und Großbritanniens, eine Rückkehr des Landes zur Demokratie. Die Junta lehnte derweil einen Besuch der UN-Sondergesandten für Myanmar ab. Bei der Niederschlagung der Proteste gab es heute wieder Tote. Nach Angaben einer Gefangenenorganisation sind bereits mehr als 600 Menschen durch das Militär umgebracht worden. In Nordirland dauern die Ausschreitungen an. Trotz der Aufrufe zum Gewaltverzicht bewarfen Jugendliche in Belfast die Polizei mit Steinen und Brandsätzen. Auslöser der Unruhen ist der Brexit, durch den wieder eine Zollgrenze zwischen dem britischen Nordirland und Irland entstanden ist. Bislang hatten vor allem pro-britische Gruppen protestiert. In der vorigen Nacht griffen erstmals auch irische Nationalisten die Polizei an. Zwei Russen und ein US-Amerikaner sind heute an Bord einer Soyuz-Kapsel zur Weltraumstation ISS gestartet. Die Trägerrakete war benannt nach Juri Gagarin, der als erster Mensch vor 60 Jahren ins All geflogen war. Bereits 3,5 Stunden nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur dockte die Kapsel an der Internationalen Raumstation ISS an. An Bord befinden sich nunmehr insgesamt 10 Menschen.
So einen ähnlichen Blick wie von der ISS hat auch unser Wettermann Carsten, wenn er die Satellitenfotos studiert. Was gibt's denn da heute zu sehen?
Ja, spannende Bilder. Also vor allem muss ich immer sagen, ich glaube, kein Blick ist zu vergleichen mit dem von der ISS. Ich wäre so gern dort oben. Und gerade heute, denn es gab heute ein spektakuläres Bild, ein Bilderpanorama. Und zwar schauen wir mal in die Karibik. Wir sehen hier die kleinen Antillen, St. Vincent, St. Lucia, Barbados. Und auf St. Vincent ist heute ein gigantischer Vulkan ausgebrochen. Und wir sehen es hier auf dem Satellitenfilm. Hier kommt die Aschewolke hervor. Das war jetzt etwa eine Zeitdauer von nur etwa 40, 50 Minuten. Es ging sehr schnell. Und innerhalb dieser kurzen Zeit schoss diese explosive Aschewolke auf bis zu 8 Kilometern Höhe. Es gibt auch vom dortigen Erdbebeninstitut auf der Insel ein Foto, wo man diese Aschewolke auch noch mal sehen kann. Hier sehr gigantisch umgeben von anderen Gewitterwolken. Also ein beeindruckendes Naturschauspiel. Doch zurück zu unserem Wetter und zu unseren Wolken. Und das hier, und das sagt etwas aus über das Wetter, das sehen wir auch nicht alle Tage. Eine Temperaturkurve, bei der es Berg- und Talfahrt gibt, und zwar hier am Beispiel von Dresden, am Sonntag mehr als 20 Grad, Montag und Dienstag deutlich kälter. Was ist da los? Wir haben es mit einer Luftmassengrenze zu tun und eine erste Regenfront dieser Luftmassengrenze schiebt sich heute Nacht hier im Westen nach Deutschland hinein, kommt morgen Vormittag im Osten an. Das heißt, im Norden und im Süden passiert nur wenig, da gibt es tagsüber auch Sonnenschein. Morgen Nachmittag kommt dann der nächste Schub dieser Luftmassengrenze in Form von Regen hier im Westen an und zieht dann eher in den Norden weiter, wo dieser Regen morgen Abend ankommt. Die Temperaturen heute Nacht meistens 2 bis 8 Grad. Am kältesten wird es in Schleswig-Holstein mit bis zu -3 Grad. Morgen haben wir es mit dieser Zweiteilung zu tun. Die kältere Luft liegt im Norden, 8 bis 10 Grad. Im Süden wird es wärmer mit 14 bis 19 Grad. Dann der Sonntag. Der wird ziemlich spektakulär. Am Sonntag morgen kann es in Schleswig-Holstein Schneefall geben. Nachmittags, abends dann Schneefälle in den westlichen Mittelgebirgen, zum Beispiel in der Eifel. Hier tagsüber im Nordwesten nur 3 Grad, im Südosten 19 bis 21 Grad. Am Montag erreichen die Schneefälle dann auch den Süden und Osten. In tieferen Lagen ist es Regen. Und vor allem am Dienstagmorgen im Süden Deutschlands, Achtung, aufpassen, winterliche Straßenbedingungen.
Danke, Carsten. So, und ich habe es vorhin schon angekündigt, hier im Ersten kommt jetzt der Nachruf, Philipp, zum Tode des Herzogs von Edinburgh. ARD-Adelsexperte Rolf Seemann-Eggebert erinnert mit einem sehr sehenswerten halbstündigen Film an den Prinzen. Wir sind morgen wieder für Sie da und ich wünsche einen guten Start ins Wochenende.